Rhythmuskontrolle durchführen.
Wir helfen da, wo die Not am größten ist und nicht da, wo vielleicht das größte politische Interesse ist.
Du kommst heute mit auf eine Reise mitten ins Herz unserer internationalen Rotkreuzarbeit. Und ich verspreche dir, es wird persönlich, bewegend und richtig spannend. Ich bin in Berlin und treffe Christoph Jonen. Er verantwortet die internationale Zusammenarbeit im Generalsekretariat. Wahnsinn, dieser Mann. Er bringt nicht nur unglaubliches Fachwissen mit, sondern auch echtes Herzblut für weltweite Hilfe. Wir reden über Mut in Krisengebieten und warum Hilfe manchmal mitten durchs Chaos geht und wie Menschlichkeit wirklich Grenzen überwindet. Christoph Jonen gibt tiefe Einblicke. Er erzählt von bewegenden Momenten aus Gaza, Syrien, der Ukraine und zeigt, wie viel Herz und wie viel Energie im Roten Kreuz steckt. Dieses Gespräch hat mich selbst sehr berührt und vor allem auch inspiriert. Und ich bin sicher, dich auch. Viel Spaß jetzt beim Hören. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Über 40 Länder, Millionen Menschen und ein Ziel, grenzenlose Menschlichkeit. Heute geht's um die internationale Zusammenarbeit des Deutschen Roten Kreuzes, also darum, wie Hilfe weltweit dorthin kommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. In Krisenregionen, Katastrophengebieten, aber auch in langfristigen Partnerschaften. Mein Gast, Christoph Jonen. Er verantwortet diesen Bereich im Generalsekretariat hier in Berlin. Und wer ihn kennt, weiß, er bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch echtes Herzblut mit. Herr Jonen, schön, dass ich mich hier in Berlin einladen durfte und dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch.
Ja, hallo Frau Habermann, ich freue mich, dass Sie vorbeikommen.
Dankeschön. Herr Jonen, lassen Sie uns direkt einsteigen. Am 23. März vor circa 4 Wochen wurden im Gazastreifen 8 Sanitäter des palästinensischen Roten Halbmonds bei einem Angriff auf einen gekennzeichneten Hilfskonvoi getötet. Ein weiterer Helfer wird bis heute vermisst. Dies gilt als der Angriff mit den meisten Todesopfern auf Mitarbeitende unserer Bewegung seit fast einem Jahrzehnt. Solche Angriffe, Herr Jonen, erschüttern und zeigen, wie gefährlich humanitäre Arbeit geworden ist. Was bedeutet das für Ihre Arbeit und wie reagiert das Rote Kreuz, also wir und die internationale Bewegung, auf solche dramatischen Ereignisse?
Ja, das Ereignis in Gaza am 23. März ist in der Tat ein trauriger neuer Höhepunkt in einer Entwicklung, die wir aber seit einigen Jahren sehen. Im vergangenen Jahr sind beinahe 300 humanitär Helfende weltweit im Einsatz, also während sie versuchten, anderen Menschen zu helfen, getötet worden. Das war eine Rekordzahl. Davor das Jahr war es auch eine Rekordzahl. Und das ist eine Tendenz, wo wir sehen, es gibt offensichtlich immer weniger Respekt vor den Menschen, die versuchen, anderen Menschen zu helfen. Und es sind ja nicht nur die Getöteten. Es gibt sehr, sehr viele Übergriffe gegen Gesundheitspersonal in vielen Ländern, in Krankenhäusern, auf Krankenhäuser. Und das sind ja humanitär Helfende, Gesundheitspersonal, Zivilschutzpersonal. Das sind ja alles Personengruppen, die im humanitären Völkerrecht einen besonderen Schutz genießen, die also eigentlich extra gut geschützt sein sollten. Und deswegen ist es so erschreckend, was da passiert. Und ich glaube, uns im DRK geht das, was jetzt in Gaza vor einem Monat passiert ist, vielleicht auch nochmal besonders nah, weil das DRK in Deutschland nun auch sehr aktiv im Rettungsdienst ist. Und es war der palästinensische Rote Halbmond betreibt einen großen Teil des Rettungsdienstes in den palästinensischen Gebieten, im Gazastreifen wie im Westjordanland. Und die Menschen haben das gemacht, was jeder im Rettungsdienst macht. Da kommt eine Alarmierung. Und es ist auch hier, wenn man losfährt, man weiß ja nie genau, was einen erwartet. Natürlich kann man das nicht vergleichen. Die Gefahrensituation ist in Gaza eine ganz andere. Aber Man fährt in etwas Ungewisses und man verlässt sich darauf, dass man durch die Schutzkleidung, die einen kennzeichnet, durch das Rote Kreuz, durch den Roten Halbmond geschützt ist. Und deswegen ist es besonders erschreckend, wenn das dann nicht mehr der Fall ist und wie in dem Fall trotz aller Kennzeichnung angegriffen wird. Und eben, es sind ja noch mehr Menschen ums Leben gekommen, aber es waren eben 8 Kollegen des palästinensischen Roten Halbmondes. Und so haben wir dann ja auch jetzt weltweit, gab es ja auch tatsächlich einfach, um zu sagen, es reicht, das kann nicht so weitergehen, gab es ja auch Gedenkveranstaltungen. Wir sprechen sehr viel mit der Bundesregierung, überall wird mit den Regierungen gesprochen und sagen, bitte setzt euch dafür ein, dass humanitär Helfende geschützt werden.
Herr Jonen, wir als deutsches Rotes Kreuz, wir sind ja ein Teil der weltweiten Rotkreuz-Rothalbmond-Familie. Für mein Verständnis oder auch die unserer Zuhörer, wie funktioniert diese internationale Zusammenarbeit ganz praktisch? Gerade auch unter solchen schwierigen Bedingungen, wie Sie es gerade erläutert haben. Ne? Wie stellt man sicher, dass Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich auch am dringendsten gebraucht wird?
Das ist eigentlich ganz einfach. Weil, wie Sie sagen, wir sind eben Teil einer internationalen Bewegung, einer Bewegung, die es in der Form ja auch sonst nicht gibt. Und im Herzen dieser Bewegung stehen eben nationale Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaften in 191 Ländern weltweit. Und es sind jeweils diese nationalen Gesellschaften, die entscheiden und koordinieren, was in ihren jeweiligen Ländern passiert, was passiert und wie die Dinge auch dort passieren. Und die sind alle, so wie das DRK in Deutschland, Hilfsgesellschaft der Behörden im humanitären Bereich ist, so sind die das auch in ihren jeweiligen Ländern. Und dann haben wir für bewaffnete Konflikte, gibt es natürlich nochmal den Sonderfall, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, die haben ein sehr spezielles Mandat. Aber auch die arbeiten immer gemeinsam mit der Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaft im Land. Und wenn jetzt was passiert, sagen wir in Kolumbien, nehmen wir ein Beispiel, dann sagt das kolumbianische Rote Kreuz, das ist die Unterstützung, die wir brauchen. Und das können die auf verschiedene Art und Weisen machen. Die können halt bei Rotkreuz-Gesellschaften, die sie gut kennen, anrufen. So passiert das bei uns. Wir arbeiten mit Kolumbien sehr eng zusammen. Und sagen uns, jetzt könnten wir von euch die und die Unterstützung gebrauchen. Die können das aber auch an unseren Dachverband, die Föderation, delegieren und einfach sagen, organisiert ihr das bitte für uns. Wir sehen aber mehr und mehr, dass die Rotkreuz- oder Rothalbmond-Gesellschaften in den Ländern sagen, nee, das organisieren wir selbst, das kriegen wir schon hin. Wir haben ja unsere Partner, mit denen wir teilweise schon jahrelang zusammenarbeiten. Wir arbeiten schon lange mit dem DRK, mit dem dänischen Roten Kreuz, mit dem spanischen Roten Kreuz. Und dann wird das im Land koordiniert. Wir haben innerhalb der Rotkreuz-Rothalbmond-Bewegung sehr gut funktionierende Koordinationsmechanismen. Die funktionieren auch immer. Ich weiß aber auch, dass es gerade hier in Deutschland für Kreisverbände des DRK, dass es manchmal frustrierend ist, wenn in Nachbarländern was passiert. Und dann hat man ja das Bedürfnis, ja, die wollen wir jetzt unterstützen. Und das können wir eben nicht als DRK, weil in jedem Land, wenn jetzt Ukraine ist relativ naheliegend, als der Krieg so eskalierte vor, ja, nun auch schon mehr als 3 Jahren, da wollten viele Kreisverbände aus Deutschland helfen.
Ja, ich weiß, wir hatten das auch.
Ja, aber in der Ukraine entscheidet das ukrainische Rote Kreuz, was passiert. Das finden wir dann schwierig, weil natürlich der Reflex da ist. Mensch, da wird so viel gebraucht, auch wir wollen helfen. Aber wenn wir diesen Mechanismus nicht hätten, das gibt uns eine ganz besondere Rolle und es gibt uns halt im Land dann auch eine gewisse Sicherheit, weil natürlich das ukrainische Rote Kreuz sich in der Ukraine besser auskennt als irgendjemand aus Deutschland, der da hinkommt. Das ist so ein bisschen der Haken, aber das hat einen Sinn. Das ist nicht, um irgendwen zu schikanieren, sondern das dient eben auch einer guten Koordination und dient eben der Vermeidung von Doppelungen oder Lücken oder auch gefährlichen Situationen, wenn es um Kriegsgebiete geht.
Herr Jonen, Sie haben Einblick in viele Einsätze weltweit von, wenn ich es mal ganz platt formulieren darf, von Uganda bis Ukraine, haben Sie auch gerade als Beispiel genannt. Gab es ein Projekt, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich glaube, da gibt es einiges. Bei mir ist das in der Tat Syrien gewesen, der Konflikt in Syrien, der lange. Und es ist von Anfang an etwas gewesen, was mich auch immer auf einer persönlichen Ebene sehr berührt hat, weil ich zum Beispiel, also dieses Land, einfach so ein, einfach ja sehr, mit dieser großen Kultur, mit tollen Städten, und all das und wie man so sah,
wie das zerstört wurde.
Wie man aber auch sah, wie politisch damit umgegangen wurde, wie letztlich der Westen zwar die Opposition unterstützte, aber auch nicht so stark, dass es dann ein militärischer Erfolg möglich gewesen wäre und wie eigentlich das Leiden immer, immer größer wurde. Das war ein bisschen so meine Krise und das auch berührt mich. Aber wirklich was jetzt ganz konkret, und das sind sehr situative Dinge, die mich immer wieder berühren, und das macht das ist das Tolle am Roten Kreuz und am Roten Halbmond. Rotkreuz und Rothalbmond lebt nicht von Menschen wie mir, die irgendwo in andere Länder reisen und was tun, sondern das lebt halt von den Menschen vor Ort, von den Freiwilligen vor Ort. Das war in Syrien, habe ich das oft gesehen, aber jetzt gar nicht so lange her, im November letzten Jahres nochmal in der Ukraine. Aber das ukrainische Rote Kreuz ist eben auch dort, so wie das DRK in Deutschland auch, ist dort, wo sonst keiner ist. Und die ländlichen Gebiete in der Ukraine, das sind arme Gebiete, da sind viele junge Menschen weg, da sind zurückgelassene ältere Menschen, Menschen, die allein sind, die Unterstützung brauchen. Und da haben sie die Freiwilligen des ukrainischen Roten Kreuzes. Und wir sind 2 Tage, haben wir die begleitet. Das ukrainische Rote Kreuz macht sogenannte mobile Gesundheitsstationen, die einfach wie eine rollende Art Landarztpraxis.
Die fallen, fahren durch die Region.
Genau, nach einem bestimmten Fahrplan, das ist auch verlässlich, damit die Menschen medizinische Versorgung bekommen. Und alte Menschen, die sich nicht bewegen können, die werden wirklich zu Hause aufgesucht. Und das wird dann noch ergänzt, um sozusagen pflegendes und unterstützendes Personal, das für diese Menschen einkauft, das Feuerholz holt, das Wasser aus dem Brunnen holt, all solche Dinge macht. Und das ist wirklich berührend. Und wenn sie dann, und sie begegnen dabei eben Menschen, alten Menschen, die haben als kleine Kinder den Zweiten Weltkrieg noch erlebt.
Die erinnern sich dann natürlich.
Die erinnern sich. Und das, muss ich sagen, das hat mich berührt. Und das schöne Gefühl dabei ist, zu wissen, wir können als DRK unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen dabei helfen, dass sie mehr machen können. Aber meine Bewunderung, die gilt wirklich eben den Freiwilligen in den Ländern, wie in dem Fall in der Ukraine. Ein anderes Beispiel, das war dann in der Stadt, das war in Odessa. Da hat das ukrainische Rote Kreuz ein sogenanntes Emergency Response Team, in Deutschland würde man sagen, Bereitschaft, eine Einsatzeinheit. Und die rücken immer, wenn es Luftangriffe gibt, mit dem staatlichen Zivilschutz aus. Und es gibt fast jede Nacht in Odessa Luftangriffe. Und retten dann mit dem Zivilschutz Menschen aus Gebäuden, versorgen die Menschen, medizinische Versorgung, machen aber auch das, was wir Betreuungsdienst nennen würden. Also wenn die Häuser beschädigt sind, sorgen dafür, dass die Menschen irgendwo übernachten können. Kochen Kaffee, Tee für die, all diese Dinge. Und mit Freiwilligen aus diesem Team, die sind mit uns in die Katakomben von Odessa gegangen und haben dann über ihre Arbeit erzählt und haben berichtet. Und das war sehr, sehr anrührend, weil das sind eben Freiwillige. Und jede Nacht rücken die aus, riskieren auch ihr Leben. Und dann erzählen sie, ja, im Zweiten Weltkrieg haben die Leute hier Schutz gesucht vor den Angriffen, vor dem Krieg und jetzt wieder. Und das sind so Dinge, wo auch Geschichte dann plötzlich sehr, sehr nah wird und wo man aber, glaube ich, oder ich zumindest auch merke, Krieg ist nicht vorbei, wenn man aufhört zu schießen, sondern das dauert fort. Und ich glaube, das haben wir in Deutschland erlebt. Und ich glaube, das müssen wir auch immer berücksichtigen, wenn wir jetzt in der Ukraine ist noch Krieg, aber auch wenn wir auf Gaza gucken, wenn wir auf Sudan gucken, auf Afghanistan. Nur weil eines Tages vielleicht die Waffen schweigen, heißt das nicht, dass dann alles gut ist.
Ja, muss ja die Strukturen wieder aufbauen, ne? Und genau. Das ist ja ein Riesenthema. Und die Menschen auch wieder mitnehmen. Und es ist ja auch eine psychologische Komponente.
Ja.
Herr Junen, Soforthilfe nach einem Erdbeben ist etwas anderes als jahrelange humanitäre Hilfe in einem Krisengebiet wie Syrien zum Beispiel. Wir hatten das Thema gerade. Wie unterscheidet sich die Arbeit des Roten Kreuzes in diesen beiden Kontexten?
Und ich glaube, Erdbeben sind in der Tat ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich war selber, 2008 gab es im Südwesten China ein sehr großes Erdbeben. Damals sind nach offiziellen Zahlen 83.000 Menschen ums Leben gekommen. Man geht davon aus, dass es weit über 100.000 tatsächlich waren. Und es war das erste Mal, dass China internationale Hilfe, nicht nur Hilfsgüter, sondern auch Hilfspersonal ins Land gelassen hat. Das Deutsche Rote Kreuz und das Chinesische Rote Kreuz hatte immer einen guten Austausch. Und damals hat das Chinesische Rote Kreuz gefragt, könnt ihr uns euer Feldkrankenhaus schicken? Wir haben ja als DRK dieses mobile Krankenhaus. Und das haben wir dann auch damals sehr schnell dorthin entsenden können in eine Stadt. Die Chinesen meinten, ja, das ist wohl eine kleinere Stadt. Also die hatte dann 750.000 Einwohner. Aber für chinesische Verhältnisse war sie kleiner. Und das große örtliche Krankenhaus war nicht komplett eingestürzt, aber durfte nicht mehr betreten werden. Und so kam halt unser mobiles Krankenhaus sozusagen als Ersatz dahin. In der Soforthilfe geht es darum, kurzfristig, sehr schnell, aber auch nur kurzzeitig zerstörte Strukturen, überlastete Strukturen zu ersetzen. Das heißt, diese Soforthilfe ist eine relativ kurzfristige Intervention, um eine plötzliche Not zu lindern, die eben nach einem Erdbeben zum Beispiel entstanden ist. Wenn Sie dann nach Syrien schauen, seit 2011, weit mehr als ein Jahrzehnt, gab es diesen bewaffneten Konflikt. Es ist weder effektiv noch effizient, wenn sie jetzt einfach immer nur sozusagen Pflaster kleben und immer versuchen, zum Beispiel Menschen mit Nahrungsmittelpaketen zu versorgen. Das war in den Anfangsjahren, haben auch wir als DRK das natürlich gemacht. Aber man muss ja dann auch schauen, wie können die Menschen über die Runden kommen? Wie können Menschen in einem Gebiet, wo ein bewaffneter Konflikt ist, was kann denen helfen, ihren Lebensunterhalt zumindest ein bisschen zu verdienen, damit man nicht ausschließlich eben auf die sprichwörtlichen Nahrungsmittel- und Hygienepakete angewiesen ist. Das ist in ländlichen Gebieten einfacher, da kann man relativ viel über landwirtschaftliche Initiativen machen. In Städten ist das nochmal viel, viel schwieriger auch. Da kommt halt wieder unsere Schwestergesellschaft vor Ort ins Spiel, weil die Freiwilligen da, mit denen gemeinsam dann einfach zu schauen, was funktioniert hier auch in dem Land. Und das ist sehr, sehr verschieden. Die Situationen sind ja verschieden. Menschen, die auf der Flucht sind, haben ganz andere Bedürfnisse. Die wollen sich möglichst schnell bewegen. Andere wollen sesshaft werden, müssen sesshaft sein. Und da muss man dann angepasste Lösungen finden.
Internationale Hilfe kostet nicht nur Engagement, sondern auch Geld. Wer sind die wichtigsten Partner, Herr Jonen? Und wie sorgen wir, das DRK, dafür bei all den Fördermitteln dennoch unabhängig und seinem humanitären Auftrag verpflichtend zu bleiben?
Die Antwort darauf ist schwierig. Es war, als ich angefangen habe, mal im DRK, es waren andere Zeiten, da war das nicht nur im DRK so. Da haben Hilfsorganisationen eigentlich gesagt, wir möchten allenfalls 50% unserer Gelder für die internationale Arbeit vom Auswärtigen Amt, vom Entwicklungsministerium, von der Europäischen Union bekommen. Und der Rest sollen Spenden sein, damit wir auch unabhängig sind. Die humanitären Bedarfe sind aber derart gestiegen, dass sich das Verhältnis wirklich gewandelt hat. Und im DRK stehen wir jetzt seit vielen Jahren eigentlich da, dass 80% des Geldes, dass wir ausgeben von den sogenannten institutionellen Gebern, also der Bundesregierung und der Europäischen Union sind das im Wesentlichen kommen. Dann circa 15% aus Spenden und dann nochmal 5% etwa von anderen Rotkreuzgesellschaften, die sagen, hey, ihr DRK, ihr könnt das gut, ihr arbeitet gut im Ausland, nehmt unser Geld und macht das für uns. Die Bundesregierung, das Auswärtige Amt insbesondere, ist immer ein sehr verlässlicher Partner gewesen, die auch immer unsere Grundsätze akzeptiert haben, die immer akzeptiert haben, dass wir unparteilich, unabhängig, neutral arbeiten. Aber es ist natürlich eine Abhängigkeit, da darf man nicht sagen, nur wir werden es kurzfristig nicht ändern können, weil einfach die Bedarfe, die werden sich gar nicht durch Spenden aus der Bevölkerung in dem Maße decken lassen. Und es gibt Krisen, die erzeugen eine sehr große Spendenbereitschaft und Solidarität in der Bevölkerung. Die Ukraine war ein solches Beispiel. Und dann gibt es Krisen, die finden kaum Aufmerksamkeit. Der Sudan, wo man gerne sagt, es sei die derzeit größte humanitäre Krise weltweit, da ist es sehr schwer, Spenden zu generieren. Und da brauchen wir tatsächlich eben diese Gelder der Bundesregierung und der EU. Ich glaube nur, wir müssen uns immer wieder dafür einsetzen und klar machen und sagen, wir sind nicht Projektumsetzer für euch, sondern wir haben ein Mandat. Und bitte achtet unsere Grundsätze. Humanitäre Hilfe hat Grundsätze. Und da ist Unparteilichkeit eben sehr wichtig, dass man sagt, wir helfen da, wo die Not am größten ist und nicht da, wo vielleicht das größte politische Interesse ist. Für den Sudan heißt das aber zum Beispiel, wenn wir für den Sudan keine Gelder des Auswärtigen Amts hätten und nur mit Spenden arbeiten müssten, könnten wir doch nur einen Bruchteil dessen tun, was wir jetzt tun können. Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder klar zu machen, ja, gerne und wir freuen uns und wir sind sehr dankbar für staatliche Gelder, aber respektiert unsere Grundsätze.
Herr Jonen, letzte Frage. Zum Abschluss eine persönliche. Sie reisen viel, das weiß ich. Arbeit mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, erleben hautnah, wir haben es gerade gehört, Krisen und auch Erfolge. Was motiviert Sie ganz persönlich, jeden Tag weiterzumachen?
Also das klingt vielleicht so ein bisschen eingeübt, ist es aber gar nicht. Aber was mich motiviert, ist, ich habe die großartigsten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Und wir sind über die vergangenen Jahre ja auch mehr geworden. Wir haben Kollegen aus vielen Ländern, die auch hier in Berlin inzwischen arbeiten, in den Ländern sowieso. Das ist einfach ein großartiges Team und die motivieren mich tatsächlich jeden Tag, hier zur Arbeit zu gehen. Und weil da ist einfach eine Energie drin bei allen Herausforderungen, die da sind. Und ich glaube, was uns sehr geholfen hat, war, seit wir eben nicht mehr nur mit Menschen aus Deutschland arbeiten, sondern wir haben Kollegen, die eigentlich aus dem Libanon kommen, da im libanesischen Roten Kreuz gearbeitet haben, aus dem kenianischen Roten Kreuz, aus dem philippinischen Roten Kreuz. Und deren Erfahrungsschatz und deren andere Sichtweisen nochmal zu haben, das ist großartig, weil das bringt uns viel weiter. Und dann eben zu sehen, was unsere Schwestergesellschaften vor Ort machen, was die Freiwilligen da machen. Also in der Hinsicht habe ich die tollste Arbeit der Welt.
Wirklich. Sehr schön, wunderbar. Herr Jonen, vielen lieben Dank für die tiefen Einblicke, für Ihren Einsatz. Ja, ich sage dem Zuhörer, schön, dass du dabei warst. Schön, dass du zugehört hast. Und wenn dich die Folge inspiriert hat, dann sprich darüber, teile sie mit Freunden, teile sie mit Kollegen, so wie wir sie hier im Deutschen Roten Kreuz haben, oder auch mit Menschen, die sich für diese humanitäre Arbeit auch interessieren. Und wenn du Lust hast, beim Deutschen Roten Kreuz mitzumachen, mitzuhelfen, dann melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen lieben Dank, Herr Jonen, und fürs Zuhören.
Vielen Dank, eine Freude.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.